Herzlich willkommen zur 77. Ausgabe des Box-Podcasts. Ja, momentan ist WM und es ist nicht ganz so viel los, aber darum machen wir es heute wahrscheinlich ein wenig kürzer. Ich bin der Eugen und heute dabei der Jan und der Tommy.
Hallihallo.
Jo, wir fangen einfach mal an mit dem Rückblick auf die letzte Woche. Da gab es eine ganz interessante Card mit unter anderem Robert Guerrero gegen Yoshihiro Kamagai. Guerrero nach einer längeren Pause gegen Kamagai. Tommy, haben wir genau das bekommen, was zu erwarten war bei dem Kampf?
Ja, der Japaner hat sich auf jeden Fall besser verkauft wie erwartet. Man kann ja von den Japanern, sobald es übers Leichtgewicht geht, nicht mehr allzu viel erwarten. Ich meine, er hat gut dagegen gehalten, aber man sieht halt einfach, dass der Guerrero halt auch nicht so stark ist, wie er mal selbst über sich denkt oder sein bescheuerter Vater. Das ist halt schon irgendwie, ja, Armutszeugnis. Der hat sich mit den echt rumgeschlagen und feiert sich dann noch ab. Ich meine, das eine Auge war irgendwie komplett zu. Und so einen Gegner musst du natürlich deutlicher besiegen, hat er im Endeffekt gemacht. Natürlich war spektakulär, der Kampf war gut.
Ja, aber ich meine, das war ja wirklich ein spannender Kampf. Also für den Zuschauer war es extrem interessant, fand ich. Das war ja ein richtiger War. Also ich habe das Gefühl, da könnten einige der besten Runden des Jahres bis jetzt dabei gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall, aber man muss ganz aber klar aber auch sagen, was war das Jahr aber auch schon groß. So.
Das stimmt natürlich.
Marquez Alvarado hat es auch nicht so wirklich versprochen. Ich meine, es ist das Guerrero gegen so einen Gegner, dann natürlich auf Runden des Jahres kommt, spricht, ist halt auch eine deutliche Sprache in Richtung der Qualität von Robert Guerrero. Guerrero war ja in seiner früheren Zeit in den unteren Gewichtsklassen, war ja mehr der Counterpuncher. Der hat ja überhaupt nicht so viel gefressen. Da war ja, wenn ich mich an den Kampf gegen Katsidis erinnere, den hat er ja nur ausboxt. Das haben andere nie geschafft. Und dann irgendwie, seit er jetzt im Weltergewicht ist, legt er irgendwie so einen Stil am Tag, wo er so viel frisst. Ich meine, er gegen Aydin auch so unfassbar viel genommen, der war ja da auch angeschlagen. Nein, in den hinteren Runden darfst du dann vergessen. Dann hat er gegen Berto, der wo halt jetzt unterm Strich halt schon echt überbewertet war, einen relativ soliden Kampf gemacht, den er am Ende verdient gewonnen hat. Dann hat es natürlich, ja, aus dem Nichts oder dem Titel halt geschuldet oder den Sieg über Berto, den Mayweather-Kampf bekommen, hat er gut abgesahnt. Dann macht er ein Jahr Pause, lässt nichts vor sich hören, kommt dann zurück, gibt in den Interviews vorher irgendwie schon wieder, ja, von wegen, er will gegen Pacquiao und Mayweather kämpfen und kämpft halt irgendwie gegen solche Leute, anstatt dass er gegen Keith Thurman, Sean Porter oder auch einige andere Leute, wo wirklich potenziell besser sind wie dieser unbekannte Mann, muss man so sagen. Und deswegen kann ich dem Sieg von Robert Guerrero nichts abgewinnen.
Ja, das kann ich
nicht. Muss man leider so sagen. Ich meine, Guerrero hat natürlich Talent, aber das, was er von sich redet und wie er von sich überzeugt ist, das ist absolute Katastrophe. Aber er war früher so ein sympathischer Typ, aber irgendwie. Ja. Die Guerrero-Familie hat aneinander Glatsche mittlerweile, das ist nicht mehr normal. Der soll gegen Thurman hingehen, der wird irgendwie nach Keith Thurman gefragt und er fragt, ob wer ist denn das, ein Country-Sänger?
Der Mann, der ihn zerstört, ganz klar.
Der knockt ihn aus.
Ja.
Ja, keine Frage. Es gibt genug Leute, die mit Guerrero mithalten können oder ihn besiegen können, also das ist absolut nothing special.
Ja. Aber umgekehrt, also wenn man sich einen Kampf vom Wochenende anschaut, dann finde ich, sollte man sich den Kampf auf jeden Fall anschauen.
Ja, selbstverständlich.
Der
Faktor war da auf jeden Fall gut.
Ja.
Das ist kein Problem, nicht. Aber wenn du halt siehst, auf was für ein Niveau der Guerrero da agiert hat, dann ist es natürlich auf der einen Seite halt die Frage, wie er das rechtfertigen will, solche Namen wie Pacquiao und Mayweather einfach in den Raum zu werfen. Wieder in den Raum zu werfen, war klar unterlegen. Und als Argument kommt dann irgendwie, Mayweather ist nur weggelaufen. Der ist nicht zum Kämpfen kommen. Das ist idiotisch, wie sie die verhalten mittlerweile. Und da kann jetzt nur ein Sieg über einen guten Namen her, dass man da wieder wegen Anerkennung schenkt. Aber nee, also das ist absolut nicht der Rede wert. Was jetzt an Titelfights oder größere Kämpfe für Guerrero kommt. Ich sehe gerade, Imano ist noch zu uns gestoßen. Imano?
Servus.
Willkommen in der Runde. Sage ich jetzt einmal spontan. Hast du Guerrero-Kampf gesehen?
Habe ich geschaut, ja.
Wie warst du zufrieden mit der Performance von Guerrero?
Ja, für die ganz großen Herausforderungen oder Aufgaben fand ich das ein bisschen mau, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat das Ding schon gewonnen, aber ja, ich weiß nicht, also wirklich berauschend fand ich das nicht. Also die Defensivlücken bei Guerrero sind schon dermaßen fatal und das auch gegen Gegner auf diesem Niveau. Und ich weiß nicht, ob er da es rechtfertigen kann, gegen die ganz Großen in den Ring zu steigen, beziehungsweise ob er auch Erfolgsaussichten hat, dann
Ja, richtig.
zu gewinnen. Ne? Also ich wage das nach dem Kampf auf jeden Fall zu bezweifeln, wer sich da teilweise so in den Brawl reinziehen lässt von einem, ja eigentlich, zumindest vom Papier her, sehr unterlegenen Gegner.
Natürlich.
Daher muss ich auf jeden Fall dann schon meine Zweifel haben, ob das für die ganz großen Namen wie Mayweather etc. ausreicht. Ich denke nicht.
Nee, ich denke, da sind wir uns alle einig, dass da wahrscheinlich erstmal schwierig wird, wieder erstmal große Kämpfe zu bekommen. Man will ihn natürlich jetzt aufbauen, aber mal schauen, was da dann noch so kommt. Ein weiterer Kampf auf dieser Card war Devin Alexander gegen Jesus Soto Caraz. Jan, Devin Alexander eigentlich bekannt für vielleicht ein bisschen langweiligere Kämpfe, aber wie hat er dir gegen Jesus Soto Caraz gefallen?
Leider habe ich den Kampf nicht gesehen, muss ich gestehen.
Ich habe ihn gesehen, wenn ich dazwischen grätschen darf.
Ja, natürlich. Ich spiele dir den Pass
So.
zu.
Im Vorfeld konnte man den Kampf 50-50 sehen. Die Boomer haben dann ganz klar bei Alexander gehabt. Konnte ich jetzt nicht so teilen, weil Karas ja eigentlich ein Mann ist, der eigentlich gegen jede Art von Gegner seine Momente haben kann. Alexander zuletzt gegen Porter mit einer klaren Niederlage, war er auch zweimal angeschlagen. Und man konnte nicht wissen, wie sich Alexander präsentiert, aber in dem Kampf hat er mich überrascht. Gut, dass er schnell ist, das ist nicht erst seit dem Kampf bekannt, aber er hat es einfach kombiniert aus Bewegung, aus Kombinationen, aus Übersicht. Er hat ja, im wahrsten Sinne des Wortes, kann man sagen, den Karas erfolgreich ausgeboxt, auch wenn er natürlich ein paar Runden im Endeffekt verloren hat, aber auf meiner Karte hat er 7 zu 3 gewonnen. Hat in den mittleren Runden ein bisschen Probleme gehabt, ist Karas halt ein bisschen aufgekommen, hat ihn dann halt getroffen und hat seine Momente dann natürlich auf seiner Seite gehabt, aber insgesamt hat Alexander das Ding eigentlich beherrscht, weil er boxerisch einfach viel stärker ist, viel schneller ist und er hat es ja auch gegen Maidana damals bewiesen, dass er boxen kann. Er hat gegen Maidana jede Runde gewonnen. Ist das ja vergessen, dann hat er so einen Mann wie Karas ausgeboxt und er verdient auf jeden Fall, meiner Meinung nach, jetzt einen Kampf gegen Amir Khan oder so. Denn das wäre vom Style her zwar jetzt nicht der attraktivste Kampf, aber interessant. Und Alexander ist im Gegensatz zu Robert Guerrero oder hat im Gegensatz zu Robert Guerrero einen eindrucksvolleren Gegner besiegt.
Ja, Imano, was denkst du denn, wie es weitergeht für Devin Alexander? Oder gegen wen würdest du ihn gerne mal sehen? Auch gegen Khan oder gegen jemand anderen?
Ja, Khan wäre ein interessantes Matchup auf jeden Fall, auch vom Style her. Kann man sehr schwer vorhersagen, wie das endet, beziehungsweise wer mit wem gut zurechtkommt oder eben halt auch nicht. Ganz schwierig zu sagen, da eine interessante Ansetzung. Wäre ich sehr für, den Kampf anzusetzen, ja.
Oder vielleicht Guerrero gegen Alexander, wobei jetzt wo Rechtsausleger, aber
ja, trotzdem. Ja, das könnte man auch machen, auf jeden Fall. Gut, ich glaube, Alexander, die Kämpfe sind eigentlich grundsätzlich fast immer alle ziemlich identisch, so vom Ablauf her. Ja,
das ist eigentlich. Kannst du auf jeden Fall auslesen, aber ich finde, er hat es gegen Karas. Ich hätte es nicht gedacht, dass der den Kampf so durchzieht, ohne. Ja, der war ja nicht wirklich in Trouble, ohne das so zu überstehen. Also, ich habe auch irgendwie gedacht, dass der vielleicht körperliche Nachteile hat er ja auch im Moment gehabt, aber es hat echt gut umgesetzt. Deswegen ist der gegen so Leute, gegen so Grobmotoriker, ich meine, Guerrero ist auch nicht der Überskiller, hat er schon auf jeden Fall seine Chance. Und gegen Khan, wie gesagt, vom Style, interessanter Kampf. Aber so rein fürs Auge ist wahrscheinlich Guerrero gegen diesen Japaner besser. Aber so stilistisch gesehen halt so interessant, weil halt irgendwie Alexander gegen Khan nicht so wirklich sagen kannst, wer gewinnt. Vielleicht würde ich Amir Khan ein bisschen favorisieren. Aber muss man sehen. Alexander hat sich auf jeden Fall eindrucksvoll zurückgemeldet. Und sollte jetzt den Gegner dann natürlich noch ein Level weiter raufgehen. Und dann bist du schon wieder beim Title Shot eventuell. Vielleicht nochmals gegen Sean Porter, ist ja auch sein Ziel irgendwie.
Ja. Ja, sein Problem ist vielleicht ein bisschen, dass er nicht so die Fanmassen mobilisiert, aufgrund seines Stils halt so. Er ist Amerikaner, ja. Kein Mexikaner, kein Engländer. Und von daher wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger für ihn, so die großen Moneyfights zu bekommen. Aber er muss sich halt da weiter empfehlen. So, ne?
Robert Guerrero hat an dem Abend übrigens 1 Million verdient. 1 Million.
Und Devin Alexander wahrscheinlich deutlich. Ich glaube
400.000.
Ja, super.
Ja. Gut, Robert Guerrero war das Main Event, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, Chad Dawson, ne? Der Chad Dawson hat auf der Undercard gekämpft gegen den Blades. Eugen, den kennst du noch? Das war der muskelbepackte Mann, wo gegen Erda einmal gekämpft hat.
Der ganz gefährliche Mann.
Ja, den hat er ausgenockt. Und Dawson hat $12.000 kriegt für den Kampf und 5.000 Abzug, weil er das Gewicht erbracht hat. Also er steigt jetzt aktuell ins Cruisergewicht dann auch auf.
Das ja klar, das Gute daran ist, er wird ja wahrscheinlich noch schneller K.O. gehen. Ne? Sehr gut.
Ja, höchstwahrscheinlich. Ich meine, wenn du gegen Adonis Stevenson K.O. gehst, was jetzt nicht unbedingt Schande ist, würde ich jetzt mal sagen. Er kann auf jeden Fall hauen, aber das halt gegen Ward war irgendwie so ein dickes Ausrufezeichen. Dass er einfach so physisch ja nichts mehr mittlerweile ab kann, weil ich denke, so Kämpfe wie gegen Glenn Johnson oder so, die hat er halt schon durchgestanden, ne?
Ja, schon. Aber
irgendwie ist bei dem ja die Wurst geknackt. So. Also, da kommt auch nicht mehr viel. Vielleicht will man jetzt da irgendwie noch ein Payday aufbauen. Ich verstehe es nicht. Der hat auch echt relativ. Also der war alles andere als Shape, beziehungsweise austrainiert. Kannst eigentlich absolut nicht viel sagen durch den K.O. Jetzt hat er halt doch K.O. gewonnen, aber wenn da irgendwie dann ein Gegner oder kommt, wo auch ein wenig, ja, einstecken kann, mitboxen kann irgendwie, dann kann schon wieder härter werden für ihn. Naja, aber nur so mal so das Randinfo irgendwie, ne? Der ehemalige Nummer 1 im Halbschwergewicht, ne? Kriegt ungefähr das 100-fache weniger wie Guerrero, der gegen an gegen einen. Jan, du hast heute mal gesagt, OFBF-Weltmeister.
Ja.
Das war Caio Soto auch damals.
Ja, es ist halt.
1 Million ist schon echt. Ist schon viel. Ich meine, wenn
du. Ja, das ist. Natürlich ist das viel. Vor allem, wenn der andere dann irgendwie $75.000 bekommt dafür. Das steht halt in keinem Verhältnis zueinander.
Ja, ich habe jetzt leider schnell Besuch. Kleiner Moment.
Ja, aber macht ja nichts. Dann können wir mit dem nächsten Kampf weitermachen. Und zwar Vasil Hightech Lomachenko gegen Gary Russell Jr. Ja, Lomachenko, der gefeierte Amateurstar. Niemand hat schneller Titelkämpfe bekommen als er. Ja, Lomachenko gegen Russell, wie hat dir der Kampf gefallen? Und
also das Interessante war halt, also Russell ist ja bekannt dafür, dass er eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit hat. Und er ist, also was seine Schläge angeht, und er ist wirklich in jede Runde reingegangen und hat so die ersten 45 Sekunden von jeder Runde so wirklich mit ganz hoher Geschwindigkeit seine Schläge rausgehauen. Aber fast keiner von diesen Schlägen hat irgendwie auch nur die Deckung von Lomachenko durchbrochen. Und danach ist dem Russell nach diesen 45 Sekunden ist dem einfach spürbar die Luft immer ausgegangen. Und dann hat der Lomachenko Druck aufgebaut und hat ihn einfach vor sich hergetragen und hat Schläge gesetzt ohne Ende. Und das war schon ein spannender Kampf. Weniger Schläge, aber dafür deutlich höhere Trefferquote. Und ich glaube, dann hat dieser Lomachenko den Titel auch relativ verdient bekommen, also diesen vakanten Titel. Man muss sich jetzt umgekehrt fragen, ob diese zwei Kämpfer jetzt, um diesen Titel zu kämpfen, schon der korrekte Weg ist, aber es war auf jeden Fall ein klarer, verdienter Sieger und ja, ich freue mich drauf, noch mehr von ihm zu sehen. Auf jeden Fall, also mir hat der Kampf sehr gut gefallen.
Ja. Wie geht's weiter mit ihm, Tommy? Vielleicht gegen Kampf gegen Donaire, der ja auch im Federgewicht aktiv ist, oder Rigondeaux?
Ja, ich denke mal, dass er solche Kämpfe auch anstrebt. Denn, ja gut, manche Amerikaner-Gegner behaupten, Edzer kann das einfach so machen, dass er jetzt einfach ein paar freiwillige Titelverteidigungen einschiebt und dann irgendwann die Pflichtherausforderung annimmt. Aber ich denke mal, er will Legacy schaffen, will das schnelle, große Geld machen. Und dann werden wohl oder übel Gewichtsklassenaufstiege und Vereinigungskämpfe dann diesbezüglich nur das einzig Wahre dann für ihn sein, vermute ich einmal. Und irgendwann wird er an seine Grenzen stoßen. Ich meine, das ist mit Salido schon. Salido ist wirklich nicht schnell. Und Russell war einfach, den hat die Unerfahrenheit, ja, ist unerfahren gewesen. Natürlich kann man jetzt natürlich sagen, Lomachenko ist auch nicht erfahren im Profibereich, aber irgendwie hat man schon gemerkt, dass er in gewissen Situationen abgezockter war. Und das war einfach der Unterschied am Ende des Tages. Und gegen Donaire, weiß ich nicht, ob das... Der ist ja bei Arum. Lomachenko war jetzt auf Showtime, aber ich glaube, ja, schwer zum sagen. Ich glaube nicht, dass Donaire gegen Lomachenko kommt, glaube ich.
Lomachenko ist aber bei Arum und Russell war bei Golden Boy. Und Golden Boy hat ja diese Titelversteigerung gewonnen gehabt. Und ja. Deshalb haben die den Kampf gezeigt gehabt auf Showtime.
Okay. Gut, dann war ja das schon mal das erste, ja, in Anführungszeichen, Duell, wo die mal auf die Beine jetzt gestellt haben.
Ja, das war jetzt allerdings noch relativ unabhängig. Da war halt der eine wirklich gar nicht beteiligt dann und ja, aber das ist wahrscheinlich schon mal ein guter Anfang, dass das mit diesem kalten Krieg vielleicht mal demnächst endet.
Ja, kann man im Sinne des Boxsports nur hoffen. Ja. Und Lomachenko, ja, muss man gucken, wo die Reise hingeht. Also ich bin da auch noch nicht so sicher, ob er wirklich alles zerstört, auch gerade wenn es dann noch irgendwie zwei, drei Gewichtsklassen höher geht, ob dann nicht die Luft dann für ihn auch wieder enger wird. So, ne?
Ja, aber ich glaube, man muss jetzt aber erstmal sagen, der hat zwar jetzt einen Titel, aber eigentlich ist der immer noch, also es gibt wahrscheinlich Leute, die den zu Recht noch nicht in der Top 10 in der Gewichtsklasse sehen würden. Und dementsprechend muss er jetzt erstmal den Titel auch noch gegen zwei, drei Contender dann auch wirklich mal verteidigen, die auch wirklich Erfahrung haben. Nämlich der Gary Russell, der hat ja auch eigentlich nur gegen namenslose Boxer in der Vergangenheit gekämpft gehabt. Also das ist relativ schwierig zu sagen, wie gut der Russell eigentlich wirklich ist. Und das spricht eher dafür, dass er nichts Besonderes ist.
Ja, aber es gibt vielleicht noch einige interessante Gegner, ne? So wie dieser Nicolas Walters, der da ein bisschen vorgekommen ist, oder was weiß ich, Abner Maris oder irgendwas, da gibt es wieder mal schon irgendwas. Irgendwas wird man sich schon zurechtschustern, um den weiter zu hypen und ihn irgendwann dann zu melken, vielleicht gegen Donaire oder so. Ja, wird man dann sehen.
Ich kann den Hype ja nicht so ganz teilen, aber.
Ich denke, man wird sehen, Jere. Die Wahrheit wird man dann irgendwann im Ring sehen und erleben. Aber wo wir bei der Wahrheit sind, da sind wir, denke ich, alle sehr, sehr gespannt auf nächste Woche. Dort trifft Terence Crawford auf Yuriorkis Gamboa. Imanu, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dem Kampf und was denkst du, wie es vielleicht dann enden wird?
Ja, grundsätzlich erstmal zur Ausgangslage. Also die Buchmacher haben Gamboa im Hintertreffen da als knapper 1:3 Außenseiter. Ich persönlich finde das sehr gewagt. Also Gamboa ist schon ein sehr, sehr guter Boxer. Auch vom Style her weiß ich nicht, ob der Crawford damit so gut zurechtkommt. Ist unheimlich schnell, Gamboa. Gute Beinarbeit, sehr gute Reflexe wirklich im Oberkörper. Ist er wirklich Außenseiter? Also meiner Meinung nach ist Gamboa der Favorit in dem Kampf. Natürlich, ob das jetzt, wie eindeutig das jetzt ist, in Prozenten auszudrücken, ist schwierig zu sagen. Ich würde vielleicht sagen, 70-30 Kampf für Gamboa, so würde ich jetzt eigentlich sehen. Also ich würde die Wettquoten einfach umdrehen, dann denke ich, trifft es ganz gut. Crawford hat natürlich Chancen, auf jeden Fall. Ist natürlich auch ein kompletter Boxer, guter Mann.
Viel größer.
Bitte?
Er ist halt körperlich viel größer und
so. Ja, genau, hat eine bessere Distanz. Nur wie gesagt, ist es halt die Frage, kann Crawford halt die Körpergröße einsetzen gegen diese Schnelligkeit von Gamboa? Gamboa, denke ich, kann sich durchaus entziehen in dem Kampf. Also er wird natürlich auch Probleme haben, gut ranzukommen, denke ich auch, weil Crawford halt auch über gute Waffen verfügt, die Distanz gut zu halten. Allerdings weiß ich nicht. Ein Mann komplett aus dem Kampf zu nehmen wie Gamboa, der so schnell ist, ist unheimlich schwer. Aber gut, das ist natürlich die Frage. Wie gesagt, wer setzt da seinen Style besser durch? Wer kann ihn besser durchsetzen? Das ist halt ein Kampf, wo man das vorher nicht wirklich hundertprozentig voraussagen kann. Also ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt hier ganz klar Gamboa nach Punkte oder ähnliches. Es ist wirklich eng. Und ich bin mir halt nicht ganz sicher. Nur in der Regel gewinnt immer die Geschwindigkeit. Und deswegen denke ich auch hier, Gamboa wird sich über die Geschwindigkeit in seiner Aktion einfach durchsetzen und wird die Runden, die bestimmt eng verlaufen, klauen können. Ich denke, es wird da so ein 115-113, vielleicht sogar eine SD-Split-Decision, kann auch auf ein Draw hinauslaufen. Also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr enger Kampf, aber ich denke, Gamboa wird die Runden stehlen können, die ganz, ganz knapp engen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ist wirklich vielleicht der spannendste Kampf am Wochenende. Da sollte man auf jeden Fall reinschauen. Das ist auf jeden Fall sehr lohnenswert und man wird mit Sicherheit da nicht enttäuscht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier eine ziemlich eindeutige Kiste für einen der beiden wird. Also dafür haben beide einfach zu starke Waffen, dass da ein Boxer komplett neutralisiert wird, das glaube ich nicht. Also ich denke, wir sehen einen engen Kampf, in dem Gamboa dann am Schluss noch Punkte gewinnt.
Ja, ich bin ja eigentlich auch bei dir, nur das Problem ist, bei Gamboa ist halt Kubaner und wie der ist.
Ein Jahr nicht mehr geboxt in seinem
Leben. Ja, genau.
Das ist überzeugend ausgeschaut und ich denke mal, dass wir die Buchmacher einfach mit einberechnet haben. Weiß keiner, wie der drauf ist im Moment. Das weiß keiner.
Und ich finde, für mich sind da die größten Fragezeichen. Also, ich weiß nicht, Jan, Tommy, habt ihr irgendwas gehört, was den Fitnesszustand von Gamboa angeht? Weil ich denke, das wird ja einfach der entscheidende Faktor sein. Also wenn er wirklich irgendwie schlecht trainiert kommt, in den Ring kommt, kann ich mir auch vorstellen, dass er schnell aufgrund der körperlichen Überlegenheit von Crawford irgendwie auseinandergeschraubt wird, wenn er nicht fit ist. Aber wenn er fit, richtig fit ist und in Form ist, kann ich mir auch vorstellen, dass er das Ding gewinnt. Also ich denke, das steigt und fällt alles mit der Form von Gamboa, oder?
Ja, also ich habe eigentlich ziemlich gehört, dass der eigentlich relativ stark sein soll im Moment. Also das hört man halt immer, wenn man irgendwas hört, wenn sich ein Boxer vorbereitet, dass er im Gym so gut war wie noch nie und diese ganzen Sachen. Aber also, wie gesagt, das ist alles, was ich bis jetzt gehört habe über den Kampf.
Ja klar, und der Trainer hat tolle Konzepte ausbearbeitet und ernährt sich fantastisch und so. Weiß ich nicht. Also das, bei diesen Kubanern, ich habe da immer so meine Zweifel. Und es ist ja auch so bei Gamboa, er ist jetzt nicht alt, aber ist jetzt auch nicht blutjung und die Geschwindigkeit nimmt halt nicht zu, wenn man jenseits der 30 ist und er ist eigentlich ein Junge, der alles echt das Total Package, oder der einfach alles mitbringt, außer vielleicht ein paar Defensivprobleme, aber sonst so offensiv hat er eigentlich alles und Ja, ich denke, die Fitness ist einfach das Ausschlaggebende bei ihm. Wenn die nicht da ist, wird er untergehen. Aber wenn die da ist, hat er auf jeden Fall auch gute Chancen, das zu gewinnen. Und für mich ist das einfach so ich tue mich da schwer, da irgendwie eine vernünftige Prognose abzugeben, weil ich einfach nicht weiß, wie fit Gamboa ist. Ne? Ich meine, sowas vor jedem Kampf bekommt man immer von jedem Boxer der Welt immer erzählt, wie toll man doch in Form ist und so. Und dies und das. Und dann, wenn man den Kampf verliert, da hatte man trotzdem Verletzungsprobleme und Grippe, wo man nicht so drüber reden wollte. Und der kleine Zeh, der war gebrochen oder irgend so ein Scheiß. So, ne?
Ja gut, aber wenn er gebrochen war, dann ist er halt
gebrochen. Ja, aber da werden ja die verjährendsten Ausreden immer rausgekramt. So, nach den Kämpfen. Ja, vor den Kämpfen ist man immer unglaublich in Form und hat so viele anders und toll gemacht. Und der neue Trainer ist ja ganz fantastisch und so. Ach, ich weiß nicht. Man wird sehen, also ich weiß nicht. Tommy, hast du irgendwas gehört, was Gamboas Form angeht?
Nee.
Also das ist irgendwie...
Gib ich gar nichts drauf, was ihr da hört.
Aber spricht denn was dafür, dass die schlecht ist, die Form? Außer, dass er jetzt halt länger nicht im Ruhestand
ist. Er ist Kubaner, er ist jetzt immer älter, er ist jetzt 33 dann bald. Und
er hat halt auch das Management irgendwie geweckt.
Er hat auf jeden Fall im Interview letztes Mal gesagt oder getweetet, wenn er verliert, hört er auf.
Ja. Und ich meine, er hat Management irgendwie gewechselt im letzten Jahr und dann ist es halt immer die Frage, wie gut man mit einer neuen Trainingshalle, mit einem neuen Trainer dann klarkommt, was ja dann wahrscheinlich auch dabei war, das habe ich jetzt nicht konkret nachgelesen. Aber ja. Also es kann sein, dass die Form einfach nichts Besonderes sein wird diesmal und dann kann es halt ganz schnell vorbei sein.
Ja, ist schwierig. Ist einfach so Kaffeesatzleserei, was wir hier betreiben müssen.
Ja, also wahrscheinlich hängt der Kampf wirklich stark davon ab, wie in welcher Form Gamboa ist. Und wenn er in guter Form ist, dann wird er gewinnen und wenn er in schlechter Form ist, wird er wahrscheinlich verlieren. Und das unabhängig davon, wie gut Crawford gerade ist.
Ja, aber vielleicht tut man damit Crawford auch ein bisschen unrecht.
Ja, Crawford ist schon richtig gut, wie er den Burns so zerlegt hat und die Performance davor. Also der kann schon wirklich auch alles, ne? Den muss man sich ja mal angesehen haben. Der ist schon wirklich nicht ohne.
Ja, weil ich meine, so kann man Crawfords Sieg dann wahrscheinlich auch total runterreden, wenn man sagt, oh, wenn er dann gewinnt, dann sagt man, typisch Kubaner, war nicht in Form und so. Das ist schwierig so, ne?
Ja, das ist natürlich unfair, aber es ist halt, ich glaube, das wird einer der entscheidenden Faktoren sein. Ohne dass ich jetzt Crawford schlecht machen will, kann ich eigentlich nicht guten Gewissens tun, aber ich denke, davon hängt diesmal wirklich sehr viel ab, wie gut der Gamboa drauf ist und dann daran wird sich der Kampf, glaube ich, entscheiden.
Ja. Aber gut, kommen wir wahrscheinlich zum eigentlichen Highlight des Wochenendes. Shannon the Cannon Briggs kämpft gegen Rafael Zumbano Love, ein wunderbarer, schöner Name. Auch ein ganz gefährlicher Kämpfer, kann imminent hart schlagen und im Schwergewicht kann ja sowieso jeder schlagen.
So, ich bin jetzt mal total der Fanboy und sag, Shannon Briggs ist im Moment bei Boxrec ungefähr 100 und der Mr. Love, der ist irgendwo bei Boxrec die Nummer 80, das ist also wirklich ein Step-Up für Shannon Briggs und der beweist schon was, wenn er diesen Kampf gewinnt.
Ja, natürlich tut er das, gerade auch weil dieser Love erst in einem Kampf vorzeitig gestoppt wurde und ich glaube, das war im 7. Profikampf, was ja schon ein Jahrzehnt her ist. Das ist eine harte brasilianische Nuss und wenn er kennen die knackt, dann ist er bereit für Klitschko, oder? Was sagt er?
Spitze schwer zum Knacken.
Vor allem gerade Brasilianer haben ja nachhaltig bewiesen im Schwergewicht, welcher Qualität die sind.
Die Südamerikaner sind vor allem im Schwergewicht immer so stark.
Ja, gerade da. Man erinnert sich an Moli oder Basile, diese ganz brandgefährlichen Argentinier.
Ja eben, die haben schon einiges vorzuweisen. Und
ich meine, wir haben ja mehrere Weltmeister im Moment
also ich aus traue,
Brasilien.
Christine von mir unbekannten Boxverbänden. Fantastisch. Der FKK-Weltmeister, sicherlich auch Brasilianer und der WC-Weltmeister. So. Fantastisch. Ganz, ganz fantastisch. Ja, die Kanone, ja, gut. Einer seiner üblichen Aufbaukämpfe. Dann kommen wir, würde ich sagen, zu den Gerüchten. Ja, was heißt Gerüchten? Ne? Also zum Beispiel Klitschko gegen Pulev steht fest, Jan. Freut es dich, dass der Kampf in Hamburg ist und dass er jetzt kommt?
Ja, also es war ja eine Weile so ein Hin und Her, ob jetzt Klitschko gegen Bermann Stiburn dann kämpfen wird oder ob er die Pflichtverteidigung gegen den Pulev machen wird. Und jetzt hat sich wohl herausgestellt, dass, also die Verhandlungen, nehme ich mal an, mit Stiburn und Don King sind gescheitert und dann haben sie sich jetzt dazu entschlossen, den Pulev-Kampf zu machen, haben diese Titelversteigerung oder die Kampfversteigerung gewonnen gehabt und der Kampf wird jetzt, ich glaube, am 6. oder am 13. September in Hamburg stattfinden und ich finde das gut, dass der stattfindet, nämlich Pulev ist wahrscheinlich im Moment wirklich der Gegner, den man gegen Klitschko sehen will, weil der kann auch diesmal wirklich was, also nicht wie bei Leerpei, wo von vornherein klar war, der hat überhaupt keine Chance, sondern also bei Pulev sagt man auch, wahrscheinlich hat er keine Chance, aber das ist eher so eine 1:3 oder 1:4 Sache, während ja, bei Leerpei war es ja deutlich klarer, dass der überhaupt nicht in den Ring treten muss und das haben wir ja genauso gesehen. Und deshalb freue ich mich auf diesen Kampf wirklich. Also, das wird mal wieder ein Kampf, wo man denkt, wo man wieder das Gefühl hat, Klitschko könnte Probleme bekommen. Wahrscheinlich endet es dann so wie bei Povetkin.
Ja, also ich denke, die Probleme, die er bekommen kann, höchstens die Probleme darin, wie ob er über die Punkte gehen muss oder nicht, weil, also ich fürchte einfach, wir sehen dann gegen Pulev auch wieder einen Kampf wie gegen, ja, wie gegen Povetkin oder gegen Sultan Ibrahimov. Da so ähnlich stelle ich mir das vor, also einfach so ein Punktsieg von Klitschko. Oder Imano oder Tommy, seht ihr größere Chancen für Pulev?
Nee, der wird auch schon wie Ruslan Chagayev in dem Kampf gegen Klitschko. Also ich vermute, keine Chance, inklusive Bodenbesuche. Und ich glaube, Vladimir gewinnt den Kampf vorzeitig, denn Pulev ist schon treffbar und hat auch nicht den sichersten Stand nach Gegentreffern.
Ja, und er hat halt auch keine wirkliche Power, wo er Klitschko halt mit beeindrucken kann. Deswegen kann Klitschko da auch wahrscheinlich
einfach ziemlich nur eine verheerende Schlag... Nein, nicht einmal das, aber eine Schlagkraft brauchst du. Und Pulev ist zu einseitig von Wladimir, ist auf die Beine jetzt nicht so überragend stark. Der Wladimir wird den Kampf mit dem Jab bestimmen können und er wird ihn so dann auf Dauer zermürben. Pulev wird da mal rankommen, wird es vielleicht einmal im Körperwing versuchen, aber dem fällt einfach die Robustheit, die Power und vor allem die Schnelligkeit, um an Wladimir Klitschko gefährlich zu werden. Das hat er alles nicht und deswegen ist der Kampf auf Seiten von Klitschko eigentlich so gut wie sicher. Der Sieg, obwohl Pulev wirklich kein schlechter ist, aber es ist halt hier ein Unterschied.
Ja, ich denke auch, die Waffen fehlen da einfach. Ne? Und dann ist im Grunde nur die Frage, gewinnt er vorzeitig oder nach Punkten? So alles andere.
Beides wahrscheinlich.
Ja, das wäre natürlich mal was, ne? Wenn er vorzeitig nach Punkten gewinnen will.
Ja. Genau. Gleichzeitig per Stoppage, ne?
Ja, ja, das kann ja sein. Das hat in der 8. Runde wird ausgepunktet.
Genau, deswegen. So wird das wahrscheinlich sein.
Mhm. Ja, dann noch ein Ding, was mehr oder weniger feststellt, ist Firat Aslan gegen Juan Pablo Hernandez. Auch so, ich will nicht sagen Sauerland-Reste-Rampe, aber
ja, den Kampf wollte der hat ja der Malte damals schon gesagt, den Kampf wieder die ARD.
Ja, ja.
Die haben ja da ihnen den Druck damals schon ausgefunden, dass sie es einfach in einem Kampf gesagt haben vom auf Bremer, dass die den Kampf, dass der fast fix ist und ja, diesbezüglich kommt der Kampf jetzt auch. Aslan gegen Hook im ersten Kampf gewonnen, im zweiten hat er dann verloren. Hernandez zuletzt eher inaktiv, dann über den Sieg über Alexejew. Ja, wenn ich jetzt eine Prognose mal kurz abgeben darf. Ich würde schon sagen, dass Hernandez trotz der Umständen und Gerüchte, die es über ihn gibt, den Kampf hat doch schon gewinnen wird. Ja, weil ja. Aslan auch in die Aufbaukämpfe oder so, absolut. Ich meine, so gegen Faro, ich war wieder nach Punkte gewonnen. Und ja, es ist einfach.
Ja, was man da gesehen hat, war okay, aber es war nicht für einen Weltmeisterkampf tauglich.
Ja, nee, dann, ja. Ich meine, Aslan ist mir immer noch lieber, weil er ein sympathischer Kerl ist, das muss man ganz ehrlich sagen, wo fleißig trainiert, ist mir lieber wie so ein Mann irgendwie aus Argentinien, wo als K.O.-Monster hingestellt wird. Ja, ist halt ja. Einfach so. Ich meine, Duell, wo deutsch sprechende Boxer, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen.
Ja, es ist auf jeden Fall nochmal
eine
Geschichte, die interessant ist.
Ja, und ich meine, bei Hernandez, der ist ja auch irgendwie gefühlsständig verletzt und hat oftmals in der Karriere auch Probleme gehabt mit gewissen Gegnern. Und
wann denn?
Ja. Wenn er Probleme gehabt hat.
Wer? Aha. Der Hernandez.
Des Öfteren.
Ich möchte bloß sagen, gegen Zach Page.
Ja. Okay. Gegen diesen Michael Sims.
Michael Sims.
Ja.
Gegen den Kanadier ganz klar verloren.
Dann die Kämpfe, weiß ich, gegen Cunningham, Troy Ross und so, die waren ja auch nicht ganz unumstritten.
Troy Ross war unumstritten. Der war am Ring, im Kampf, der war weg. Aber sowas weg vom Fenster. Ja. Irgendwie gegen Cunningham, der Abbruch so im ersten Kampf, obwohl man natürlich fairerweise auf der anderen Seite natürlich sagen muss, ich meine, wie oft haben wir das hier schon besprochen. Kann er natürlich auch in der ersten Runde abbrechen, der Ringrichter, aber trotzdem, der Kampf war am Drehen, der Hernandez konnte nicht mehr. Und dann hat man halt aus einem Cut ja quasi ein Riesenhämatom festgestellt, wo quasi Liter Blut geflossen ist. Und musste den Kampf dann halt abbrechen, den zweiten Kampf souverän. Hernandez ist ein guter Kämpfer. Für einen Aslan wird es reichen. Aber so Kubaner-Style-Stil, so, das hat er irgendwie nicht.
Ja, es ist auch niemand, der die Leute hinter dem Ofen hervorlockt, so boxerisch. Also, das ist irgendwie so. Weiß nicht, er kann halt, er ist richtig gut, auf jeden Fall, wenn er in Form ist und will und so. Und ja, es wirkt mir nur manchmal so ein bisschen labil und so, also weiß ich nicht. Ich sehe da jetzt auch keine große Karriere noch oder Verwendung für Sauerland so langfristig irgendwie. Okay. Es ist einfach zu beständig und weiß ich, das ist irgendwie so, wie gesagt, so was, man hat geguckt, was noch da ist bei Sauerland im Stall, irgendwie unter Vertrag und was man noch irgendwie verwerten kann und das hat man dann gegeneinander angesetzt. So sehe ich das irgendwie, so kommt mir das vor.
Ja.
Weil ich meine, Hernandez ist ja überhaupt nicht mehr gepusht worden, nicht mehr groß in Erscheinung getreten und Aslan, wie gesagt, hat vielleicht so einen Vertrag.
Ja, genau, der, wo da gewinnt, kann in Sauerland nur so auf der einen Seite recht sein, passiert nichts im Endeffekt und deswegen wird es auch wahrscheinlich ein faires Urteil geben.
Ja, denke ich auch, da kann auch Sauerland ziemlich sein, wer gewinnt. So, ne? Besser.
Können sie einfach so einen Titel noch ein paar Jahre lang weitermelken und das ist für die doch in Ordnung. Ja, gerade wenn die ARD dann möglicherweise wegträgt.
Hast halt nur einen Weltmeister irgendwie, aber trotzdem, Cruisergewicht kannst du halt in keinem Land Geld machen oder verkaufen. Cruisergewicht ist einfach in Deutschland zu Hause. Machen wir uns nichts vor. Und zum Teil ein bisschen in Osteuropa, obwohl die Börsen bei Lebedev und bei Vlodacic einfach nicht hoch sind. Das ist auch der Grund, warum Vlodacic halt dauernd auswärts kämpft. Russland ein bisschen, aber das Cruisergewicht ist halt, müssen wir ja ganz klar sagen, in Deutschland daheim. Ja. Das ist in deutscher Hand.
Ja, es ist weltweit keine wirklich so krass anerkannte Gewichtsklasse. Oder
nee,
so.
Nee, das ist halt einfach irgendwie, weil halt da so viel Kilos irgendwie machen kannst.
Ist das nicht ja auch irgendwie so eine recht junge Gewichtsklasse,
ja,
die dann irgendwie erst Ende der 80er oder so gekommen ist? So irgendwas habe ich im Hinterkopf, keine Ahnung, ob ich da recht habe.
Ja, klar, es war früher nur bis 86 Kilo und jetzt ja bis ungefähr 90 Kilo. Also ich meine, die Kämpfe im Cruisergewicht sind ja meist echt interessant. So, es ist eigentlich schade, dass die so wenig Beachtung findet, die Gewichtsklasse, weil da gibt es schon wirklich, ja, in den Top 20 sind die Kämpfer alle recht nah beisammen, so vom Können her. Oder in den Top 10 und da gibt es schon wirklich eine Menge guter Jungs. So. Und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass sie unter dem Radar fliegt, aber. Ja, es fehlt halt auch der Dominator so richtig im Cruisergewicht, wo man sagt, boah, der schlägt alle auf jeden Fall.
Huck.
So. Ja, naja, Huck ist schon sicherlich gut. Man kann ihn auch an 1 haben, aber es ist trotzdem nicht so, dass es da keine Leute gibt, die ihn nicht, also der, ich weiß nicht, da gibt es eine Menge Leute, die ihm schon auch Probleme machen.
An CW jetzt? Ja, an wen denkst du da jetzt speziell?
Ja, zum Beispiel an Lebedev.
Meinst du? Aber der hat ja auch besiegt.
Ja, stell dir halt den Dümmer, wie es bist.
Ich meine, ganz verdient.
Ich glaube an Forumsposts von dir, dass du ein Level da vorne gehabt hast.
Ja, unentschieden hat es, ja.
Ja, also hat er dann schon ein Problem mit. Der erste Aslan-Kampf war weg.
Ja, Probleme hatte er auf jeden Fall.
Ja, klar. Cunningham hat ihn vorzeitig geschlagen. Also, der ist jetzt auch nicht frei von jedem Zweifel. Also, das Cruisergewicht ist auf jeden Fall in der Spitze gut besetzt und breit, aber. ohne wirklich einen Dominator so. Ne? Hook kann man auf jeden Fall ja schon Pound for Pound im Cruisergewicht so an 1 haben, aufgrund einfach, weil er seit Jahren einfach wirklich super Leute boxt und so, aber ja, das sind alles solide Leute, aber ja, weltweit fehlt wahrscheinlich auch, weiß nicht, die Amerikaner, die Mexikaner. Oh gut, mit Cunningham gab es ja auch einen Amerikaner, der es dominiert hat, aber es hat in Amerika keine Sau interessiert, so. Ja. Es kam im Fernsehen, weil er mal gegen Adamek gekämpft hat oder so. Aber sonst flog er total unterm Radar, obwohl er eigentlich immer äußerst ansehnliche Kämpfe geliefert hat. Von daher, bisschen schade. Aber gut. Ja. Kommen wir, Jan, zum eventuell nächsten Gegner von Manfred Pacquiao. Hast du da was gehört? Wie das denn so sein könnte?
Ja, also heute gab es irgendwie Nachrichten, dass er gegen einen Luis Carlos Abregu kämpfen würde und ganz ehrlich, ich habe den Namen noch nie gehört. Der Kampf soll jetzt zu 90% auch schon feststehen, dass er stattfindet. Und das zeigt einfach, dieses Jahr wird Pacquiao wohl kaum gegen jemand wirklich guten kämpfen. Aber ich habe auch schon gehört, dass er gar nicht so schlecht sei, aber für einen Pacquiao-Kampf wäre einfach auch nicht gut genug.
Ja, ich tue es schwer, weiß ich nicht, der Typ. Ja gut, hat man gegen Brad Nickel relativ kleiner Punkten verloren, aber sonst. Also, es ist keine Namen im Rekord, eigentlich kannst du das Ding nicht verkaufen. Ich meine, es ist Argentinien, interessiert sich eigentlich keine Sau.
Ja, das Thema ist halt, der Kampf Pacquiao wird ja wieder in Macau stattfinden und eigentlich geht's wohl Bob Arum, also Top Rank, darum, irgendwie den chinesischen Markt irgendwie damit zu öffnen und damit neue Boxfans zu gewinnen. Und das wird dann halt irgendwie in China selbst nur irgendwie 5 Euro oder sowas kosten, um den Kampf zu sehen. Und dann können sie halt diesen Superstar sehen, irgendwie der dann jemanden sehr gut schlägt und dann verlieben sie sich alle in diesen Superstar. Aber eigentlich haben sie den Kampf dann wahrscheinlich eingeschaltet, um irgendeinen lokalen Chinamann zu sehen. Und dann entdecken sie, dass die Welt doch größer ist, als sie gedacht haben und denken, Boxen ist ja was ganz Tolles und jetzt schaue ich Pacquiao jeden Kampf auch noch und sowas. Sowas soll Gerüchten dahinter stehen irgendwie. Oder dem, was die Leute schreiben.
Wo ich hier wohne, gibt es auch chinesische Restaurants und manchmal glaube ich auch, ich bin hier in China. Sei es doch. Jod, Mayweather. Steht noch nicht fest, oder? Dass er gegen Aldana kämpft oder gegen Sean Porter oder was geht der jetzt?
Ja, gegen Porter. Ich vermute gegen Aldana. Gegen Cotto war jetzt nochmal das Gerücht irgendwie, aber ich habe satt immer über seine nächsten Gegner zu reden, das ist halt einfach so eine Diva auf der einen Seite. Das ist echt schlimm. Er soll sich einen Gegner aussuchen, soll den boxen, soll sie wie Pacquiao machen. Und gut ist, die regen wir beide so auf.
Manche fordern ja nochmal Cotto oder so.
Ja, dann wieder gegen Cotto, bitte.
Dann ist Cotto will ich auch nicht sehen.
Wichtig. Sie sollen einfach jetzt einmal gegeneinander kämpfen und einfach das sein lassen.
Ja. Wenn Cotto irgendwie ein Bein
gewonnen. Sorry. Aber dann braucht keiner kommen und Wladimir gegen irgendwen verurteilen. Dass der irgendwie kämpft. Und wie kann man denn den Pound-for-Pound-Ranking tun? Weil Wladimir Klitschko schlägt an Lapai. Alter, aber irgendwie boxt der jetzt einen Typen, der wo gegen Brettl nach Punkte verarscht worden ist. Was soll denn das? Wieso kaufen die Leute den Scheiß denn überhaupt?
Ich verstehe es auch.
Warum unterstützen die? Der Pacquiao kann ja machen, was er will.
Ich verstehe es halt auch nicht wirklich, weil sowohl der Pacquiao-Kampf, der Mayweather-Kampf, die sind alle dieses Jahr von den Zahlen doch deutlich unter den Millionenzahlen, die sie in der Vergangenheit halt schon gehabt haben, ja, zurückgeblieben. Gut. Und das ist halt ein klares Zeichen, ey, wenn ihr die gegen Nullen stellt, ja, dann schaut den Kampf halt zurecht keiner und dann verdient er doch kein Geld. Also
das liegt
doch
aber halt auch an der Undercard, Jan. Das ist halt einfach so, weil Mayweather hat halt in der Vergangenheit Canelo immer auf der Card mit gehabt und der hat dann auch einige Einschaltquoten gezogen, wie damals der Kampf gegen Alfonso Gomez oder gegen Shane Mosley. Oder damals jetzt Garcia gegen Matisse. Das hat halt der immer auf die Karten mit drauf, um da noch mehr Einschaltquoten oder beziehungsweise Buys zu erzielen. Und die Card gegen Maidana war halt im Grunde von der Qualität her und von den Namen her einfach nicht so der Hit, dass jetzt irgendwie, ich meine, Co-Main-Event Amir Khan irgendwie, dann Bruner gegen einen handverlesenen Gegner und Lauf gegen einen ultra langsamen Super-Mittelgewichtler. Das ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Und dann trotzdem finde ich eigentlich noch von den Zahlen her relativ solide, auch wenn es natürlich enttäuschend ist, so für sein letztes Event. Aber es ist halt einfach, es ist doch nichts zu entschuldigen, was die zwei machen. Das ist ein abartiger Quatsch. Das ist so abartig. Dann sollen es wenigstens irgendwie, nee, das ist Maidana. Nochmal gegen Maidana. Da kannst jeder nochmal 40 Millionen dafür und Pacquiao gegen so ein unbekannten Ding. Das soll der Pacquiao, dann soll er halt zum Marquez nach Mexiko gehen. Das Aktivenstadion oder so voll machen.
Ja, aber die.
Oder irgendwas. Aber
nee, das heißt ja, dass Marquez den Kampf einfach nicht mehr will. Er hätte den Brett, er hätte den Pacquiao jetzt ganz klar besiegt gehabt und
das. Ja, aber Kampf, das macht er einfach nur, damit er noch ein wenig mehr Geld erreicht.
Ja.
Der will, den sein Ziel ist einfach regulärer Champ nochmal zu werden im Weltergewicht. Und Pacquiao ist der Champion in dem Stall, wo für ihn möglich wäre und natürlich auch rein finanziell, weil es wäre Pay-Per-View, wenn du gegen Porter oder so kämpfst, ist kein Pay-Per-View, das kannst du vergessen. Das kriegst du nicht verkauft. Porter kennt keine Sau, obwohl er natürlich sportlich vielleicht auch stärker ist, aber das ist halt das. Du kannst sportlich so überzeugen, wenn du keinen Namen hast und auch nicht die richtige Rasse. So in Amerika hast du es einfach schwer. Und diesbezüglich, was die nee, das ist einfach so. Ja, Marquez kämpfen kann ich nachvollziehen, sage ich, okay, fünfter Kampf, vierter war echt spektakulär. Würde ich mich freuen, aber dann irgendwie genannten Gegner und Mayweather auch und das alles ist doch nicht mehr nachvollziehen. Canelo ist ja noch ein wenig gegangen, aber dieses Maidana, Guerrero und muss ich Mayweather einfach auch kritisieren und Pacquiao auch. Das sind einfach zwei, die wohl einfach jetzt nur noch Geld machen mit Cherrypicks. Da ist der eine nicht besser wie der andere, da braucht der eine nicht schlechte Reden über den anderen. Die machen einfach den beiden denselben Scheiß. Und die Leute nehmen das ab. Ich auch. Ich auch. Ist ja okay, bloß ich kaufe den Kampf. Aber ich gebe kein 60, 70 Dollar dafür aus. Ich meine, man wird mich kennen als Mayweather-Sympathisant. Aber trotzdem muss man schon mal auch mal hart ins Gericht gehen mit ihm. Der ist bestverdienendste Sportler mit 105 Millionen Euro mit zwei solche Kämpfe. Natürlich kannst du dann sagen, ja, das Trainingslager und so, das ist ja auch eine Zeit, das sind ja bloß die 12 Runden. Ja, sicherlich, ganz klar.
Ja, aber
das. Aber Showtime ist, weiß ich nicht, wie genau. Das machen wieder Kohle. Das ist, verstehe nicht, die zwei sind dermaßen überbezahlt und dann gehen andere Boxer irgendwie ins Rennen, die wo irgendwie so unterbezahlt sind auf der einen Seite. Nee, es ist einfach. Sollen sie irgendwie richtige Aufgaben machen, sollen sie in der Gewichtsklasse ein wenig aufsteigen. Aber dann irgendwie ist ja das auch das Phänomen, wenn du einen Namen hast, musst du ja nicht einmal mehr das Gewicht für die Klasse bringen, sondern reicht ja irgend so ein scheiß Catchweight-Scheiß, wo du dich dann irgendwie qualifizierst, wo du die Gewichtsklasse nicht bringst. Und es ist einfach. Oh, Amerika, das Boxen ist so toll da. Es ist auch nicht besser wie hier. Vielleicht nicht vom Niveau her natürlich besser, aber im Endeffekt läuft das dasselbe Scheiß überall ab.
Ja, ich denke, Klitschko sollte demnächst auch mal ein Minimum Catchweight-Fight machen.
Ja, gegen Ali Raimi.
Ja, das wäre natürlich was, ne? Den Body Snatcher.
Ja, aber ich will nicht haten oder so, aber das ist halt einfach, das muss halt einfach einmal gesagt werden.
Ja.
Ja, diese Catchweight-Scheiße geht mir auch auf den Sack, weil vor allem die Gewichtsklassen sind irgendwie. Da ist nicht vielleicht 2, 1, 2, 3 Kilo auseinander und da muss man dann Catchweight unbedingt vereinbaren. Das ist,
ja, Sergio Martinez gegen Cotto muss man sich unbedingt da am Pfund und einem Ding einigen. Alter, wo sind wir denn da? Was ist, der Cotto ist ja so eine Überdiva. Ich akzeptiere den Kampf bloß, wenn ich auf dem Plakat auch links bin. Und beim Wiegen links. Und auch beim Weigh-In auf der linken Seite bin. Und auch als letztes einlaufen darf. Sonst kann ich das nicht akzeptieren. Ja. Und auch bei die Press-Tour muss ich links dort stehen.
Genau. Und nächstes Mal müssen wir den Martinez beide Beine amputieren, sonst kämpfe ich nicht gegen ihn.
Ja, wahrscheinlich hat er im Rollstuhl dann sogar bessere Chancen, wieder nicht umzufallen.
Absolut, also das ist schwer, in K.O. zu gehen. Ne?
Ja, das ist einfach. Überall ist Boxen macht natürlich nach wie vor Spaß, ist schon super, aber es ist halt einfach auf der einen Seite ja ein geschmacklos.
Jan, dann gibt es noch die News. Felix Sturm hat Elementor Kampf gegen Curtis Stevens abgelehnt.
Ja, also es war ja so, Felix Sturm hat ja letztens gegen Sam Soliman verloren gehabt und jetzt hat er im Prinzip wieder die Chance bekommen, sich in diesem Titel-Eliminator-Kampf dafür zu qualifizieren, um den Titel zu kämpfen, hat aber gesagt, gegen Curtis Stevens will er im Moment noch nicht kämpfen. Er ist einfach noch verletzt und ja.
Ich habe mich mit dem Sturm drüber unterhalten. So viel kann ich sagen. Ich habe mit ihm diesbezüglich ein wenig geredet über das Thema. Und es ist überhaupt nicht irgendwie angedacht gewesen, überhaupt gegen Stevens anzutreten. Das war nie in Planung. Sturm kommt Ende des Jahres zurück gegen einen namhaften Gegner, wo keiner derart irgendwie was auszusetzen hat. Es wird auf jeden Fall einen Kampf geben, wo schon öfters gefordert worden ist. Und es wird ein Kampf sein, wo es um alles oder nichts geht. Und das wird sich auf jeden Fall wird ein sehr, sehr guter Renner.
Kann ja fast nur Golovkin sein.
Ne? Nein.
Oft gefordert worden.
Nein. Nein, Golovkin ist es nicht, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wird auch alt, denke ich mal, schon rauskommen, weil der Kampf dann auch gut promotet wird.
Und gut. Ja. Wird deiner Meinung nach Sturm Außenseiter oder Favoriten im Kampf sein? Ohne einen Namen zu sagen.
Ja, es ist doch bestimmt wieder so ein Gefängniswärter aus Argentinien.
Du willst mir doch schon wieder aus der Reserve locken. Da kann ich's.
Komm. Das ja. Denke ich, werde mal in Kürze erfahren, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen, oder?
Da kann schon, ja, das wird schon ein kleines bisschen dauern, aber.
Ja. In Felden hofft man auf jeden Fall, dass es Marco Schulze sein wird, aber es ist relativ unwahrscheinlich.
Na, die hoffen nicht in Felden, die hoffen, dass es in Berlin ist, weil da können wir 8. Busse voll liefern.
Dann kommen wir in die Dachbaugemeinden mit.
Ja. Wunderbar. Und noch eine Meldung gibt's, der Portugiese Eder wird jetzt ausprobieren. Oder, Eugen?
Ja, der Ida, der ist ein brillanter Torjäger.
Nee.
Kommen wir zu den News, oder?
Waren wir denn schon bei den News?
Nein, wir waren bei den Kampfgerüchten.
Ja, das habe ich diesmal so.
Klitschko gegen Pulev ist doch eine Neuigkeit, dass der Kampf steht.
Ja, ja.
Gerücht mehr.
Ja, das ist.
Das ist jetzt eine Mini-Kleinigkeit. Ich hab zwischen Organisationsneuigkeiten und Kämpfe, die feststehen oder eben doch nicht feststehen, unterschieden. Das ist
ja wie auch immer, ist doch
wurscht. Das ist total egal.
Ja.
Deshalb kommen wir jetzt zu den Neuigkeiten.
Genau, wie Otto oder Anna, irgendwie von vorne, egal. Genau, bei den News gibt es eine Zusammenarbeit zwischen WBC, WBA und IBF. Jan. Ja. Kann man sich davon was versprechen oder was ist da angedacht?
Also ich erzähle erstmal, um was es da grob geht. Also diese Boxverbände, die haben ja in der Vergangenheit eher widerwillig miteinander zusammengearbeitet. Und bei der WBC ist ja, ich glaube Anfang diesen Jahres ist der langjährige Präsident gestorben und sein Sohn hat jetzt übernommen. Und der Sohn denkt sich, er will jetzt so ein bisschen mit den Vergangenheitsproblematiken, die es da gibt, so ein bisschen aufräumen. Und deshalb hat er die anderen Boxverbände eingeladen, um mal so am gemeinsamen runden Tisch, um über ein bisschen die Probleme vom Boxsport so zu reden und wie man die lösen könnten. Die WBA und die IBF sind dann erschienen. Die WBO wollte offenbar nicht teilnehmen. Und das große Thema war dabei, dass man aus diesem, es gibt ja in jedem Boxverband so einen Titel und sie wollen da ein bisschen rauskommen. Und die Idee ist da irgendwie, dass sie einen gemeinsamen Champion krönen. Und das heißt, es gibt einen Champion in der Gewichtsklasse und das wollen sie irgendwie mit einem Turniermodus hinkriegen. Also ich vermute, es geht um sowas wie Super Six Turniere, aber auf jeder Gewichtsklasse gleichzeitig. Und das wollen sie irgendwie bis 2016 schon erreichen, dass es da überall sowas gibt. Das klingt extrem spannend, weil man damit aus einigen dieser Problematiken wirklich rauskommen könnte. Ob das jetzt wirklich umgesetzt wird, ist aber ganz schwierig zu sagen. Da ist so Da haben sich halt mal die Chefs getroffen und darüber gesprochen und fanden das alle gut. Und jetzt gehen sie zurück zu ihren Organisationen, diskutieren da intern und was da jetzt wirklich rauskommt. Also müssen wir uns jetzt noch nicht zu viel versprechen, aber es könnte halt echt interessant sein und wirklich gut sein für den Sport, wenn man da mal wieder rauskäme aus der Situation.
Aber wie seriös kann ein Verband sein? Ich meine, der Sulemann ist gestorben und dann übernimmt der Sohn. Das erinnert so ein bisschen irgendwie, wenn der Sohn bei einem Verband, der eigentlich irgendwie demokratisch oder so sein sollte, ja, übernimmt, das hat so ein bisschen irgendwie was also, von
man muss
Korea, Nordkorea irgendwie.
Oder? Ja, natürlich ist das kritisch zu sehen, aber umgekehrt hat er wohl seit 15 Jahren oder so auch schon da sehr viel organisatorische, unterstützende Arbeit geleistet und ist dann halt wohl tatsächlich gedrängt worden, diesen Posten zu übernehmen. Der wollte den angeblich ursprünglich nicht. Also wie viel davon zu halten, ist natürlich so eine Sache, aber natürlich sage ich, wenn ich der Prinz bin und mein Vater, der König, stirbt, sage ich natürlich, oh, das, ich kann doch das jetzt unmöglich übernehmen, das wäre da würde ich mich ja ein schlechtes Licht drücken und so. Und dann,
ja, natürlich.
Dann übernehme ich halt diese Bürde. Und
aber nur widerwillig.
Nur widerwillig, genau. Also natürlich ist das so eine
Sache. Ich bin auch dafür, dass bei der FIFA jetzt Sepp Blatters Sohn dann übernimmt. Sepp Blatter 2098 abtritt.
Ja, aber das ist mal so. Es ist auf jeden Fall, ich finde auf jeden Fall diese Gedanken interessant und ein paar andere Themen, die sie dabei noch hatten, ist, dass sie sich zu wirkungsvolleren Anti-Doping-Maßnahmen verpflichten wollen, dass sie mal wieder festlegen, welche Handschuhe überhaupt verwendet werden dürfen und dass sie mehr Respekt gegenüber den Ranglistenkämpfern entgegenbringen wollen. Das heißt, was auch immer das wirklich bedeuten wird.
Ich meine,
und vielleicht auch dieses Regelwerk von der WBC mit den 30 Tage vorm Kampf wiegen, eine Woche vorm Kampf wiegen und einen Tag vorm Kampf wiegen, was für die Gesundheit von den Kämpfern wohl gut sein soll. Und was da jetzt wirklich kommt, keine Ahnung.
Ja, ich meine, der Boxsport hat auf jeden Fall ein Problem mit diesen unglaublich vielen Titeln. Also es gibt ja den FKK Wald- und Wiesenweltmeister und East-West-Champion und Silber, Gold, Diamante und weiß der Geier, Youth-Titel, 3 Millionen Regionaltitel und das ist ja irgendwie ganz grausam. Es wäre hoffentlich schon wünschenswert, wenn da irgendwie mal was passieren würde. So,
ja, wann machen wir jetzt eigentlich den Box-Podcast.de Weltmeistertitel?
Ja, das können wir machen, aber da müssen wir uns Urlaub für nehmen. Das wird dann kommen. Aber wir müssen uns Urlaub nehmen, mehrere Wochen, und wo wir dann da alle Titel besprechen. Ne? Es gibt ja unfassbare Menge an Titeln.
Ja, es ist halt wirklich so. Das ist
bei Frauenboxen gibt es oftmals sehr, sehr viel mehr, also ein Vielfaches der WM-Titel als aktive Boxerin in einer Gewichtsklasse. Das ist dann natürlich auch wieder so ein tolles Qualitätsmerkmal. So. Und ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, das ist halt auch. Ja. Man kann einfach um den Titel mancher Verbände kämpfen, wenn man einfach nur ein paar hundert Euro oder Dollar oder Slotty oder was auch immer auf den Tisch legt. Ja, das ist natürlich unschön. Ne?
Aber deshalb finde ich das halt interessant, dass jetzt überhaupt mal was in der Richtung passiert. Auch wenn man jetzt sagen kann, ach, die wollen so ein Super-Six-Turnier da nur veranstalten und damit ganz, ganz viel Kohle machen allesamt, und aber es bringt am Ende doch nicht wieder nichts. Ist bestimmt eine legitime Meinung. Aber ich bin froh, dass da überhaupt mal was passiert in der Richtung. Nämlich in den vergangenen Jahren war da ganz klar jeder für sich und am liebsten die anderen komplett ignorieren und noch mehr Titel erschaffen. Und
damit noch mehr Kohle machen. So, ne? Ja. Nur ich denke, das ist halt für die Außenerstellung des Boxsports einfach tödlich. Diese Unmenge an Gürteln, Titeln, ja. Und das ist halt... Das ist halt für so den Gelegenheitsfan oder so überhaupt nicht mehr nachvollziehbar, was da passiert.
Ja. Ich meine, wenn jeder Kampf in der ARD ein Titelkampf zu sein scheint, und dann nochmal jeder Kampf in Eurosport auch noch ein Titelkampf ist, das ist einfach nur, da fühlt man sich ja auch verarscht, vor allem wenn man selbst als Halbfan oder so, oder als überhaupt nicht Fan der Nummer reinsetzt, merkt man ja, dass das keine Spitzenkämpfe sein können, was da immer abläuft.
Und richtig, richtig. Vor allem, wie wiegt das denn, wenn Leute mit offensichtlich minderer Qualität dann da irgendwie mit 78 Gürtel in den Ring marschiert bekommen und dann fürchterlich oder jedes bisschen so an Boxgrundschule vermissen lassen. So Leute, die dann kaum in der Lage sind, einen Haken zu schlagen oder einen vernünftigen Jab oder so. Oder wo man einfach sieht, so, wo einfach so die Fußstellung, so, wo einfach die Grundausbildung des Boxers überhaupt nicht vorhanden ist. Und solche Typen haben dann irgendwie unglaubliche Menge an Titeln. Das ist halt nicht unbedingt schön. Aber ja, also ich bin immer skeptisch, wenn Boxverbände irgendwas verkünden oder so, weil in der Regel geht es denen einfach auch nur wie immer um Geld. So. Und man kann nur hoffen, dass es vielleicht da ernst meint, weil ich denke, dass wenn man wirklich einen Clan-Champion hätte in jeder Gewichtsklasse, das zählt im Boxen schon gut.
Ja.
Gut, ich hoffe, der Box-Podcast tat den Hörern auch gut. Und dann kommen wir mal zum Ende. Denn ja, die WM geht weiter und wir müssen fleißig gucken. Und deswegen im Moment auch ein bisschen weniger oder ein bisschen kürzere Ausgaben. Aber es ist im Moment einfach auch weniger los, so aufgrund der WM. Und es ist ja einfach jedes Jahr im Sommer, dass so ein bisschen weniger los ist. Und in dem Sinne dann bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche und denkt dran, uns in iTunes zu bewerten.
Genau, ach ja, und Tommy, wolltest du noch irgendwas anmerken oder so?
Keine Ahnung, was?
Genau, wir wollten uns doch bedanken, ne, bei Boxen heute. Ne?
Achso, ja, genau, ja, bei Boxen heute. Ja. Vielen Dank für die Werbung, ja, genau.
Ja, das ist sehr nett. Und Werbung können wir immer gebrauchen. Also wir freuen uns immer, teilt uns irgendwo auf Facebook, auf Twitter oder wenn ihr Freunde habt, die sich für Boxen interessieren, empfiehlt uns oder so. Oder können uns auch mal Fragen stellen oder Anregungen oder was auch immer. Wir freuen uns quasi über alles oder über jegliche Art der Mithilfe oder egal was es auch ist. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass uns jemand hört. Und von daher bis zur nächsten Woche dann.
Bis dann.
Ciao, ciao. Ciao.